Hallo, mein Name ist Farid. Heute präsentieren wir Ihnen ein Interview mit Herrn Kaltstaller. Er ist der Leiter des Stadtmuseums Freiburg, ist der Sohn eines Freiburger Bäckermeisters. In seiner Freizeit leitet er wissenschaftliche Studienreisen in verschiedenen Regionen. Das ist der erste Teil des Interviews mit Herrn Kaltstaller.
Also hallo, schönen guten Morgen. Unsere Namen sind Michaela,
Sophia,
Niklas,
Kevin,
Tim.
Wir sind gerade zu besuchen im Freiburger Stadtmuseum und wir haben einen besonderen Gesprächspartner mit. Wollten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Peter Kallichthaler und bin hier der Leiter vom Museum für Stadtgeschichte. Ja.
Also wir haben jetzt Fragen aufgeschrieben und es ist okay, dass wir Sie etwas fragen. Also erste Frage haben wir, was ist Gotik?
Gotik ist ein Baustil oder eine Epoche, nicht? Im hohen Mittelalter. Kann sagen, so grob vom etwa 1180 bis ins 16. Jahrhundert. Vor der Gotik ist die Romanik. Ne, das ist da stecken die Römer drin, weil man da ein bisschen an der Antike sich orientiert hat. Und in Frankreich entsteht dann die Gotik im Verlauf vom 12. Jahrhundert. Die hat ein technisch anderes Prinzip. Der Hauptunterschied zur Romanik ist, dass man in der Gotik quasi ein Außenskelett baut. Also man stützt die Gewölbe, die innen gegen die Wand drücken, die stützt man von außen ab. Das ermöglicht größere Fenster. Man hat Riesenfenster, wo man wunderbar farbiges Glas reinmachen kann. Also die Kirchen werden heller, wie sie vorher waren. Und die Gotik wird dann abgelöst im 16. Jahrhundert von der Renaissance. Das ist dann der nächste Stil. Das heißt Wiedergeburt. Also da spielt auch wieder die Antike eine Rolle.
Wie ist die Stadt Freiburg entstanden?
Ja, die Stadt Freiburg ist anders als zum Beispiel Basel oder Straßburg. Jetzt keine Stadt, die zum Beispiel aus einer Römerstadt entstanden ist. Nicht Straßburg und Basel, das waren schon in der Römerzeit Städte. Freiburg ist eine komplett mittelalterliche Stadt. Es gab die Zähringer, das waren die Leute, die hier geherrscht haben, und die haben in ihrem Herrschaftsgebiet Städte gegründet. Das war finanziell günstig, da konnten sie einen Markt einrichten, konnten Steuer kassieren. Sie hatten Bürger, die ihnen zum Beispiel geholfen haben, so eine Stadt zu verteidigen. Und so haben die Zähringer unter anderem eben auf Freiburg gegründet, zwischen 1091 und 1120. Also eine Gründungsstadt auf der grünen Wiese sozusagen.
Wie verändert sich die Arbeit von den Bauern?
Ja, die Arbeit von den Bauern hat sich grundsätzlich nicht geändert. Es hat sich eher der Status von den Bauern geändert. In der großen Zeit vom Mittelalter gab es weniger freie Bauern, sondern die Bauern waren meistens abhängig von einem Grundherrn, oft sogar leibeigen. Also das heißt, die waren auf Gedeih und Verderb dem Grundherrn verbunden, haben auf der einen Seite das Gelände bekommen, was dem Grundherrn gehört hat, und haben das beackert, mussten aber auch einen Teil ihrer Dinge, was sie erwirtschaftet haben, abgeben. Darüber gab es immer Streit. Das ist letztlich so geblieben bis ins 18., 19. Jahrhundert. Dann gab es mehr und mehr Großbauern, die dann eben auch ihren eigenen Betrieb bewirtschaftet haben und das dann auch für sich selber verwenden konnten. Wobei Steuern muss man natürlich immer zahlen. Das muss ja heute auch jeder. Es ist dann ein bisschen ein Unterschied. Es gab Regionen, da ging es den Bauern besser. Es gab Regionen, da ging es den Bauern schlechter. Gerade im 18., 19. Jahrhundert, da gab es im Südschwarzwald zum Beispiel das Gesetz, dass der Hof aufgeteilt werden musste unter alle Kinder der Bauern. Dann sind die Höfe immer kleiner geworden und irgendwann waren die wirtschaftlich nicht mehr lebensfähig. Im Nordschwarzwald war es anders. Da wurden die Höfe immer an den jüngsten Sohn weitergegeben. Das heißt, da blieben sie beieinander. Da ging es den Bauern auch besser. Südschwarzwald gab es dann Aufstände im 18. und 19. Jahrhundert. Und eben im 19. Jahrhundert sind viele gerade Bauern und Leute aus den ländlichen Regionen ausgewandert, nach Amerika, also in den USA, nach Südamerika. Da gibt es ganze Communities von ursprünglich badischen Bauern, die dort leben heute.
Und wir haben auch noch welche Fragen. Wie groß war die Macht von Adels?
Die Macht vom Adel war sehr groß. Es gab ja zwei Bereiche im Adel sozusagen. Es gab einmal die weltlichen Adligen und dann gab es natürlich auch die Kirche als große Macht. Das war im Prinzip auch wieder Adel. Das heißt, der Adel hat den Grundbesitz gehabt, der Adel hat vom König oder vom Kaiser Privilegien bekommen. Und wie ich es vorhin bei den Bauern gesagt habe, waren eben viele Leute direkt abhängig von den Adligen und mussten denen Abgaben zahlen. Andererseits hat der Adel dann auch wieder Schutz gewährt. Also so wie bei der Stadt Freiburg, der Zähringer hat gesagt, ich gründe die Stadt Freiburg und wer sich hier ansiedelt, der hat relativ wenig Pflichten mir gegenüber, aber er hat viele Rechte, denn ich bin ja interessiert dran, dass die Leute hier wohnen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie mir freiwillig auch ihre Abgaben zahlen.
Welche Schwerter gab es im Mittelalter?
Schwerter im Mittelalter. Also Schwert ist, das sagt der Fachmann dazu, eine Hiebwaffe, weil man mit dem Schwert haut. Und so das bekannteste mittelalterliche Schwert, was man auch so in Ritterfilmen sieht, das ist das mit den zwei Schneiden. Also ein gerades Schwert, relativ lang, was auf beiden Seiten eine Schneide hat. Und dann gibt es aber auch verschiedene Typen. Es gibt zum Beispiel den Säbel, der hat nur auf einer Seite eine Schneide und ist gebogen. Der war im 17., 18. Jahrhundert war das so eine Standardwaffe. Und das, was man so dann aus Duellen kennt, also wenn sich so im 17., 18. Jahrhundert die Adligen draußen auf dem Feld streiten oder im Schloss, das ist ein ganz dünnes Schwert oder was in Game of Thrones die Aira hat, das ist dieser Stachel, das ist ein Degen, das ist also ein ganz schlankes Schwert, wenn man eben sehr gut fechten kann. Aber das typische Schwert im Mittelalter, das ist, wie man sagt, das Breitschwert, also eine ganz gerade, relativ lange Waffe mit zwei Schneiden.
Wie wurden die Briefe im Mittelalter geschickt?
Wie geschickt?
Also verschickt so, also zu jemandem gebracht.
Also Kleriker, das heißt Priester, gibt es zwei Typen im Prinzip wie heute. Es gibt einmal das, was man heute Weltpriester nennt, die also in den Städten wohnen, die meistens von einem Adligen oder von einem Bischof bestellt werden, sagen, du wirst jetzt Pfarrer in der Stadt, wobei in Freiburg beispielsweise, an manchen anderen Städten, da hatten die Bürger das Recht, ihren Pfarrer selber zu wählen. Ich meine, das muss natürlich ein ausgebildeter Priester sein, aber die konnten sagen, nee, den will ich nicht, ich möchte den da, der ist mir lieber. Das sind also die einen. Dann gibt es natürlich viele Priester, die gemeinsam in Klöstern leben. Das ist dann oft so, dass die vom Kloster in die Kirchen in der Nachbarschaft geschickt werden, um dort als Pfarrer zu arbeiten. Aber normalerweise wohnen die im Kloster, nicht beieinander.
Was waren Kreuzzüge?
Die Kreuzzüge, das war der Versuch, das Heilige Land, also praktisch die Orte, wo Jesus gelebt und gewirkt hat, aus der Hand der Muslime zu befreien. Also nach dem Beginn des Islam haben die Muslime mehr und mehr Gebiete in Nordafrika, Spanien und eben auch das heutige Israel, Palästina, das haben die erobert, schon im 4., 5. Jahrhundert. Und vielen Christen war das nicht recht, weil man das Gefühl gehabt hat, was effektiv dann teilweise auch so war, dass die den Zugang zu den heiligen Städten einschränken. Nicht jeder Christ wollte gern nach Jerusalem, um zu gucken, wo ist Jesus gekreuzigt worden, nicht wo hat er gelebt, Bethlehem, da ist er geboren, nicht da wollte man eigentlich hin. Und dann gab es im 12. Jahrhundert, fängt es an, gab es eben eine Bewegung, dass man gesagt hat, nein, wir müssen diese heiligen Stätten aus der Hand der Muslime, der Ungläubigen befreien. Und dann hat der Papst, Papst Urban, dazu aufgerufen, nicht mit dem Spruch, Gott will es, dass die Ritter übers Meer reisen, nach Palästina reisen und dort gegen die Muslime kämpfen. Und es gab dann einige Zeit lang auch relative Erfolge der Kreuzritter in Jerusalem und im Umland. Da konnten also einige Orte, wie man sagte, befreit werden. Aber letztlich waren die Kreuzzüge nicht erfolgreich. Letztlich sind die Kreuzzüge gescheitert. Aber die haben im Prinzip für 200-300 Jahre schon ein Stück weit die Geschichte in Europa mitbestimmt. Nicht? Dass es für jeden Ritter quasi Pflicht war, ins Heilige Land zu ziehen und zu helfen, die heiligen Städten zu befreien.
Wie war die Landschaft im Mittelalter?
Nicht viel anders wie heute in der Ebene. Also natürlich war es nicht so dicht besiedelt. Es gab keine so großen Städte wie heute. Nicht? Die Städte waren auch abgegrenzter. Heute, wenn man zu einer Stadt fährt, kommen ja erst die Industriegebiete und die Vorstädte, bis man dann mal mitten in der Stadt ist, ist also ein Riesenumfeld. Das war nichts, sondern die Stadt fing erst da an, wo die Mauer war. Und drumherum war eigentlich nichts. Da waren ein paar Dörfer, da waren natürlich Felder, da waren Äcker. Der Schwarzwald war dichter bewaldet wie heute, gab allerdings auch damals schon Weideflächen, also wo man Flächen gerodet hat, damit man das Vieh dort unterbringen könnte. Aber der Hauptunterschied eigentlich zu heute ist, dass es viel weniger dicht besiedelt war. Also es gab viel mehr Land, was nicht bearbeitet wurde, aber das Land, was bearbeitet wurde, das sah nicht viel anders aus wie heute.
Ja, also das wäre alles. Dankeschön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, gern geschehen. Ja.